SWR 2 am Samstagnachmittag. Es passiert eigentlich jedem von uns immer mal wieder. Wir verlassen unsere Komfortzone. Wir verlassen also den Bereich in unserem Alltag, bei dem alles wie am Schnürchen läuft, ohne groß nachzudenken, umgeben von freundlichen, wohlmeinenden Menschen. Das kann im Beruf passieren, dem Lackierer zum Beispiel, dem ein seltener Oldtimer anvertraut wird, oder der Chirurgin, die eine komplizierte Operation durchführen soll. Aber auch im Privatleben begegnet uns das Ende der Komfortzone immer wieder, wenn sich die strenge Großtante spontan zum Besuch ankündigt und hunderte Fettnäpfchen lauern zum Beispiel. Die Komfortzone bietet also viel Stoff für verschiedenste Geschichten. Deshalb ist auch die nächste SWR 2 Kulturnacht mit dem Titel Komfortzone überschrieben. Kommende Woche Samstag in Boppard. Mit dabei ist der Schauspieler August Zirner, bekannt aus rund 100 Fernseh- und Kinofilmen. Hallo, Herr Zirner.
Hallo.
Herr Zirner, 100 Filme. Habe ich mich da vertan oder kommen Sie auch auf diese Zahl?
Es sind 140.
Unfassbar.
Nicht, dass das so wichtig ist. Es kommt auf die 40 nicht mehr an.
Aber wie ist das jetzt, wenn Sie Filme drehen? Müssen Sie dann noch Ihre Komfortzone verlassen oder ist das nach 140 Filmen alles Routine und gar nicht mehr aufregend?
Na, ich habe gerade, als Sie das anmoderiert haben, überlegt, was ist das eigentlich, die Komfortzone nochmal? Und im Grunde ist mein Beruf eine wunderbare Aufforderung, andauernd die Komfortzone zu verlassen. Beziehungsweise ich begreife das so. Es ist genauso wie in der Musik, wenn man ein Stück kennt, meint man, man fühlt sich darin zu Hause und dann merkt man, die Gewohnheit tötet die Spontaneität. Beim Theater ist es genau das Gleiche. Wenn man meint, man weiß, wie es geht, muss man irgendwas einbauen, um aus der Bequemlichkeit heraus zu stolpern. Also insofern ist mein Beruf eine dauernde Aufforderung zum Verlassen der Komfortzone.
Wann haben Sie sie das letzte Mal verlassen? Erinnern Sie sich daran?
Also es ist im Grunde jedes Mal, wenn man die Bühne betritt, das ist ja auch die Nervosität, die man ja da auch immer noch nach 40 Jahren Berufsleben empfindet, dass man sagt, wie wird es denn gehen? So schön Komfortzonen und so notwendig sie sind, so notwendig ist es auch, sie zu verlassen.
Mussten Sie auch schon mal unfreiwillig Ihre Komfortzone verlassen, also ohne Ankündigung, dass Sie in eine Situation geraten sind und gemerkt haben, hoppla, das war so nicht geplant?
Also ich habe ja viele Kinder. Jedes Kind ist ja auch ein, zwingt einen andauernd die Komfortzone. Also ich habe vielleicht sogar viel zu selten Komfortzone. Ich vermisse es aber auch nicht. Ich versuche gerade zu überlegen, wie ich Ihre Frage aufrichtig beantworten. Ich kann mich an eine Situation erinnern, die war aber tatsächlich wieder auf der Bühne. Da habe ich gemerkt, ich bin krank. Mhm. Also ich hatte Fieber, also ich hatte Grippe und bin trotzdem aufgetreten. Das war auch noch Nathan der Weise von Lessing, also ein sehr textintensives Spiel. Und ich war Nathan und habe gemerkt, ich schaffe das heute nicht.
Und
ich
dann?
Kann nicht.
Ja, und dann?
Ich schaff's nicht. Und habe gemerkt, mir ist auch schwindelig, auf der Bühne vor 700 Zuschauern. Und dachte mir, wie geht denn das jetzt? Und ich muss jetzt 20 Minuten lang diese Ringparabel von mir geben. Und ich habe mir nur gesagt, mach keine unnötige Bewegung. Sonst kippst du um. Ich war wirklich der Ohnmacht nah und ich habe mich aufs absolut Notwendigste reduziert. Ich vermute, das war meine beste Vorstellung überhaupt.
Diese Vermutung...
Ich habe erst hinterher gemerkt.
Ja, das hatte ich auch gerade.
Publikum war mucksmäuschenstill. Selbst da in dieser Not oder in diesem unfreiwilligen Verlassen der Komfortzone, weil die Komfortzone wäre da gewesen, ich weiß ja, dass ich das kann. Selbst da wurde ich beschenkt mit der Erfahrung, dass die Reduzierung aufs Notwendige noch besser war als das, was die Komfortzone vielleicht zu bieten gehabt hätte.
In dieser Komfortzone, wenn man drin ist, dann geht es ja auch ganz viel um ein Zugehörigkeitsgefühl. Sie, August Zirner, wurden in den USA geboren, weil Ihre Großeltern als Juden von den Nationalsozialisten enteignet wurden und dann eben nach Amerika emigrierten. Mit 17 aber dann nach Ihrem Highschool-Abschluss sind Sie nach Wien an das Max-Reinhardt-Seminar gegangen, diese legendäre Schauspielschule. Warum haben Sie sich dazu entschlossen? Warum nach Österreich, in das Land Ihrer Vorfahren?
Zurück in den Abgrund der österreichischen, naja, wir wollen ja jetzt nicht Thomas Bernhard zitieren. Also, das hat was mit meiner Mutter zu tun. Ich glaube, meine Mutter wollte immer zurück und wusste nicht wie. Und sie hat ihren Sohn, also mich, vorgeschickt. Also es war eigentlich so, dass ich nach New York gehen wollte auf die Schauspielschule, weil ich hatte da gehört, es gibt sowas wie das Actors Studio, das war also die von Lee Strasberg, die Schule. Und meine Mutter hat gesagt, nein, geh doch nach Wien. Und im Grunde genommen habe ich die Rückimmigration für meine Mutter vorweggenommen oder ich bin halt zuerst nach Wien. Ich habe die Komfortzone meiner Kindheit halt verlassen. Meine Mutter ist schuld sozusagen. Ich bin ja deswegen nicht böse. Ich bin ja dann freiwilligerweise geblieben.
Aber wie war das dann damals mit dem Zugehörigkeitsgefühl?
Haben Sie sich dann? Ich habe mich total verlassen und verloren und fehl am Platz. Und alle wussten genau Bescheid, wie es geht. Alle hatten Abitur, ich nicht. Ich hatte nur ein Highschool-Diplom. Ich war komplett verloren und allein.
Wie haben Sie darauf reagiert?
Ich habe einen wahnsinnigen Ehrgeiz entwickelt, einen guten Schauspieler zu werden. Also ich habe immer aus der Not vielleicht eine Tugend gemacht.
Sie waren ja auch wahnsinnig jung, ne? Mit 17.
17. Ja. Ich habe mit 18, 19 den ersten Film gemacht.
Ja, also das ist ja im Prinzip auch noch mitten in der Pubertät. Also da ist man ja sowieso gerade noch in so einer Findungsphase.
Aus der bin ich immer noch nicht raus.
Ah.
Also das ist der einzige Haken. Wenn man so früh mit allem anfängt, ich bin ja auch sehr früh Vater geworden, also sehr jung, ich war 23, als ich das erste Mal Vater wurde. Ich meine, ich habe diese Aufgaben ja alle ernst genommen, aber parallel zu der ganzen Verantwortung und zu dem ganzen Ernstnehmen dieser ganzen wunderbaren Sachen, die mir passiert sind, bin ich tief drinnen wahrscheinlich pubertierend geblieben.
Was für den Schauspielerberuf vielleicht nicht so sehr von Nachteil ist.
Eben. Also was soll ich machen?
Kommen wir nochmal zu Ihrer Familiengeschichte oder genauer gesagt zu der Geschichte Ihrer Mutter und Ihrer Großmutter, denn die haben Sie aufgeschrieben, gemeinsam mit Ihrer Tochter Anna Zirner. Ella und Laura von den Müttern unserer Väter heißt das Buch. Wie kam es dazu, dass Sie und Ihre Tochter sich ausgerechnet jeweils so sehr für die Großmutter väterlicherseits interessiert haben?
Also es fing damit an, dass ich sehr viel Zeit in Wien verbracht habe, aber jetzt schon vor 20 Jahren. Da war überhaupt nicht an ein Buch zu denken, aber es gab immer wieder Anregungen, dass ich über meine Großmutter, die ja so eine Grande Dame und eine wichtige Person der Wiener Gesellschaft war, dass ich über die schreibe. Und da habe ich mal angefangen damit und es wieder weggeschmissen. Ich fand es einfach nicht, es entsprach nicht meinem Sprachgestus oder auch nicht meiner Art, Geschichte zu reflektieren. Und dann habe ich es liegen lassen, das Ganze. Und irgendwann vor 4 Jahren war ich wieder in Wien und habe Theater gespielt und fing an, nachts ein bisschen zu schreiben. Aber eher so für mich, so tagebuchmäßig mehr. Und das habe ich mal der Anna gezeigt. Und sie hat gesagt, das ist doch nicht schlecht. Hab ich gesagt, ach, echt? Und irgendwann hat die Anna gesagt, ich habe das ja schon lange vor, dass ich über meine Großmutter väterlicherseits schreibe, weil ich das Gefühl habe, ich kannte sie. Habe ich gesagt, Anna, du hast sie nicht gekannt, du warst 11 Monate, als sie starb. Hat die Anna gesagt, nein, ich war 6 Jahre alt, als sie starb. Habe ich gesagt, Anna, Erinnerung, denk daran, wie meine Mutter, deine Großmutter, was die geschrieben hat in ihrer Familienchronik für die Familienangehörigen. Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem man nicht vertrieben werden kann. Anna, deine Erinnerung an deine Großmutter stimmt so nicht. Also jedenfalls fing sie dann an, dem nachzugehen, hat dann auch eingesehen, dass das stimmt. Und dann haben wir verabredet, August, du erzählst mir nichts mehr. Und egal, was du jetzt machst, ich schreibe dieses Buch. Und insofern musste ich mich sputen.
Sprechen wir mal als erstes über Ihre Großmutter, Ella Zirner-Zwieback. Die hatte ein großes Kaufhaus in Wien geerbt, das Maison Zwieback.
Genau.
Sie kam aus einer großbürgerlichen Familie, spielte sehr gut Klavier, sie war sehr erfolgreich. Dann wurde sie eben von den Nationalsozialisten enteignet, musste ihre Heimat verlassen. Da kommen wir nochmal zu dieser Zugehörigkeit. Eine schlimmere Verletzung der Zugehörigkeit gibt es eigentlich nicht, oder?
Die Enteignung ist das eine, aber die Arisierung, die ja da stattgefunden hat, ist das andere. Das Absprechen einer Menschlichkeit, die Nürnberger Gesetze und alles, was damit zusammenhing und hängt. Und auch der heutige latente, aber doch vorhandene Antisemitismus. Für mich ist Antisemitismus Antimenschlichkeit. Wir haben jetzt durch das Buch Sachen erfahren, die wir gar nicht wussten. Allein schon dafür kann ich jedem Menschen nur empfehlen, so ein Buch zu schreiben, weil man einfach durch die entstehende Öffentlichkeit noch viel mehr erfährt. Aber Fakt ist, dass die Verunsicherung und Verletzung, die, also in dem Fall muss ich mehr über meinen Vater nachdenken, weil der war ja mein Wegbegleiter die längste Zeit, also bis ich 14 war. Also er hat das ja alles mitbekommen. Meine Großmutter und er waren ja beides Geschäftsführer dieses Maison Zwieback. Die Dokumente, die es da gibt und die Sprache, die da verwendet wurde, um meine Großmutter zu enteignen und das Geschäft zu arisieren, da wird man halt automatisch als Enkel, und das bin ich ja, oder als Sohn, das bin ich eben auch, sensibilisiert und auch aufmerksam, dass das nicht lustig ist. Und das hat Spuren auch bei mir hinterlassen.
Der andere Zweig ihrer Familie, also ihre Mutter, die Laura, was wiederum die Großmutter ihrer Tochter ist, genau, die hat auch eine Ausgrenzungserfahrung gemacht, aber auf andere Art. Sie ist Tochter eines Österreichers und einer Engländerin und ist eben mit österreichischem Deutsch, mit englischem Akzent aufgewachsen, was dazu geführt hat, dass zum Beispiel eine Schule in Wien sie zuerst nicht aufnehmen wollte. Können Sie sich daran erinnern, ob sie das jemals mit Ihnen besprochen hat, dieses krasse Gefühl des Ausgegrenztseins?
Nee, sie war nur wahnsinnig erpicht darauf, dass es mir nicht passiert. So sehr, dass es mir natürlich andauernd passiert ist. Sie war wahnsinnig erpicht darauf, dass ich die richtigen Papiere habe, den richtigen Pass, rechtzeitig mich anmelde zur Schauspielschule, dass ich mich richtig benehme. Ich bin wahnsinnig sozusagen wohlerzogen, geradezu unterwürfig wohlerzogen.
Sie beschreiben ja in dem Buch auch, wie es Ihnen als Kind wahnsinnig wichtig war, irgendwo dazuzugehören, also eine Komfortzone für sich zu haben, bei den Pfadfindern oder bei einem Sportteam. Aber das hat nie so richtig geklappt. Nee. Woran lag es und wie hat Sie das geprägt?
Ja, woran lag es? An der Kehrseite der Medaille, nämlich eine gewisse Überheblichkeit meinerseits, ein sich irgendwie besser fühlen. Ich war ja ein Einzelkind, also bis ich dann erfuhr, dass ich eine Halbschwester habe, aber ich war lange Zeit ein Einzelkind. Ich war für meine Eltern, die quasi 15 Jahre lang kein Kind bekommen konnten oder bekommen haben, sowas wie ein Wunder. Wobei ich finde, dass jedes Kind ein Wunder ist. Aber ich hatte natürlich dementsprechend auch ein bisschen ein übersteigertes Selbstbewusstsein. Und insofern habe ich mich selber ausgegrenzt.
Und dann sind Sie da angeeckt bei den Pfadfindern.
Ich bin überall angeeckt, aber nicht aus böser Absicht, sondern das haben ja Kinder, Gott sei Dank, und das kann man nicht ernst genug nehmen, haben Fragen. Und es ist ja, wie man ja auch in den Vereinigten Staaten im Moment sieht, an meiner alten Heimat, das Fragen ist aus der Mode gekommen. Ich habe es ja nicht aus böser Absicht getan, sondern es hat sich einfach so ergeben. Ich habe dann irgendwann die Uniform in Zweifel gezogen oder ich habe irgendwann den Mannschaftsgeist, der ging mir auf die Nerven. Einerseits habe ich mich dem unterworfen, andererseits war die Forderung, sich irgendwie einem Trainer zu unterwerfen, das lag mir nicht.
August Zirner, wie alle unsere prominenten Gesprächsgäste dürfen Sie sich ja auch einen Musiktitel wünschen. Sie haben sich für Everything Goes to Hell von Tom Waits entschieden. Warum?
Ja. Es tut mir leid. Ich bin ein großer Tom Waits-Fan immer gewesen. Ich habe alles Mögliche überlegt, was passt zu dem Thema Komfortzone. Und immer wieder tauchte dieser Satz auf: Never trust a lawyer when he cares. Und ich habe gesagt, wo habe ich denn diesen Satz her? Never trust a lawyer when he cares. Weil ich natürlich die ganze Katastrophe, die in Amerika passiert ist, dass das oberste Gericht, also das Supreme Court, hat ja diesen Abtreibungsparagrafen ja wieder gekippt. Das heißt, ein 47 Jahre anhaltendes Gesetz wurde auf einmal als gesetzeswidrig, also als gegen die Verfassung deklariert. Aber von einer Truppe von, es tut mir leid, das sind meine Landsleute, aber von einer religiösen Sekte, die sich als Richter behaupten. Es ist eine totale Infragestellung des ganzen Rechtswesens. Ich bin ein Freund von Gerechtigkeit und von Rechtswesen. Amerika, das von sich behauptet, Urheberin der Demokratie zu sein, also bis auf die Tatsache, dass das ja eigentlich aus Griechenland kommt, aber Amerika hat gerade vor ein paar Tagen das Rechtssystem ad absurdum geführt, beziehungsweise komplett in Frage gestellt. Und wenn Tom Waits singt, ganz nebenbei, Never trust a lawyer when he cares, muss ich daran denken.
Also, Das hören wir gleich, wie Tom Waits die Anwälte besingt, denen man lieber nicht trauen sollte. Vielen Dank, August Zirner. Am kommenden
Dem Recht sollte man trauen, aber nicht den Anwälten.
Am kommenden Samstag, am 9. Juli, sind Sie, der Schauspieler und Autor August Zirner, bei der SWR 2 Kulturnacht zum Thema Komfortzone dabei in Boppard. Und jetzt natürlich noch Everything Goes to Hell von Tom Waits.